Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Optimismus ist Pflicht, eine Welt zwischen Hoffen und Bangen. Ich sage eine weitere Vortragsreihe. Es ist tatsächlich die 30. Folge dieses Programm. Semester um Semester läuft seit 2005 und das alles zu organisieren, zu konzipieren, zu moderieren, ist ein Höllenjob. Einer muss ihn tun, der steht vor Ihnen. Danke, danke. Noch zu früh. Ja, dieser Mensch, der zu Ihnen spricht, heißt Volker Friedrich und lehrt an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik. Und unser heutiger Gast hatte mich vorher gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Sie sowas noch machen dürfen? Ja, ich frage mich auch. Also kommen Sie, solange noch irgendwas läuft? Wer weiß, alle sprechen vom Haushalt nur noch überall. Also keine Ahnung, wie lange wir Ihnen das Angebot hier noch machen können. Aber ich stelle mich tapfer all den Widrigkeiten entgegen und versuche mein Bestes für Sie. Sollten Sie, danke, danke, sollten Sie von den 29 Vorgängerfolgen es gewagt haben, den einen oder anderen Vortrag zu versäumen, Sie hatten natürlich, wenn, dann beste Gründe, ist mir klar, dann haben Sie die gute Chance, es nachzuarbeiten. Wir haben ein Tonarchiv angelegt. Wenn ich Ihnen sagen würde, das sind Podcasts, wären Sie sofort aufmerksamer. Also, wir haben 350 Podcasts mittlerweile gesammelt. Das ist meines Wissens im deutschen Hochschulbereich einzigartig. Und Sie können einfach darauf zugreifen. Sie müssen noch nicht mal bei der GEZ Gebühren zahlen. Es ist einfach da im großen, lauten Mund des Internets, wo Sie es genau finden können. Können Sie diesen hübschen Faltkarten entnehmen. Da ist auf der rechten Innenseite unten ein sogenannter Link festgehalten. Wenn Sie den eingeben in Ihren Browser, dann landen Sie tatsächlich bei diesem Archiv. Und wie gesagt, 350 Aufnahmen sind da drin, die von dieser Reihe noch nicht eingerechnet. Die kommen dann sukzessive auch. So viel zum Werbeblock. Unter diesen 350 Vorträgen können Sie zumindest einen bereits hören von unserem heutigen Referenten. Und wenn die Aufnahme denn gelingt, dann irgendwann auch den von heute Abend. Wen haben wir zu Gast? Wir haben zu Gast den Kabarettisten und Autor Christian Springer. Er ist aus München zu uns gekommen. Was sollten Sie über ihn wissen, außer dem, was Sie sowieso schon wissen? Der Mann ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen und ja, macht Scherz, Satire und Ironie, so wie es gehört und schön ist. Christian Springer hat studiert, ein Fach, das sich nennt Semitistik. Und dann hat er noch studiert, ein zweites Fach. Ich bin mir nie ganz sicher, wenn ich seine Biografie so anschaue, welches der beiden Fächer ist das exotischere. Das zweite Fach hieß Bayerische Literaturgeschichte. Bei solch einer Studienfachwahl bietet sich es natürlich irgendwann an, es abzubrechen und etwas Anständiges zu machen und einen ernsthaften Beruf auszuüben. Und so hat es Christian Springer auch gehalten. Er hat mal die Geschichte hier, wenn Sie es interessiert, wie das dazu gekommen ist, dass er abgebrochen hat, ein hochpolitischer Vorgang, dann müssen Sie diese Aufnahme hören vom ersten Vortrag. Da wird es erläutert. Ich weiß nicht, ob es heute Abend wieder erläutert, aber warum auch nicht, eine schöne Geschichte oder schön traurig, schaurig, wie man will. Also, Christian Springer wird heute Abend zu uns sprechen. Er wird einen Vortrag halten. Im Nachgang haben Sie für diejenigen, die hier vielleicht Neulinge sind in dieser Veranstaltung, die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit uns hier vorne und ein paar Fragen zu stellen. Und Sie haben es vielleicht beim Rhein gesehen. Hier liegen seltsamerweise rote Bücher mit dem Titel Ich und der Russe. Und ich nehme an, dieses Ich ist bereit, hinterher Ihnen das eine oder andere Büchlein abzutreten gegen eine kleine Unkostengebühr. Und womöglich wird Ihnen das auch noch versüßt mit einer Unterschrift. Also, solange wir vor 9 fertig sind, geht das alles. Wir müssen uns also beeilen. Deswegen überlasse ich jetzt Christian Springer das Feld und wünsche Ihnen einen schönen Abend und Vortrag.
Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Da muss ich ja gleich drauf eingehen. Schön. Ich war lange nicht mehr an einer Universität und natürlich sehr oft drin gesessen auf ihren Plätzen und manchmal durfte ich auch vorne stehen. Tatsächlich das letzte Mal im Juli an einer sehr, sehr alten Universität, an der Universität Saint-Joseph in Beirut. Warum ich jetzt damit anfange, weiß ich gar nicht, aber es hängt ein bisschen mit Ihrer Einführung zusammen. Das hängt mit Semitistik zusammen. Das hängt auch mit Optimismus zusammen. Denn das Fach Semitistik, das studierten damals, als ich es studiert habe, in München 6 Leute. Zu einer Zeit, als die Universitäten voll waren, in Jura, natürlich Medizin, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre und. Mir war, also die Leute, die Studentinnen und Studenten saßen auf den Treppen in München, in den anderen Fächern, in der Semitistik waren wir zu 6. Ich hatte Vorlesungen, 2 Studenten, 1 Professor. Altgeorgisch habe ich gelernt bei Professor Asphalt zu Hause, der hat in der Nähe gewohnt von der Universität und hat gesagt, ich mache das immer so, ich habe sehr viel mehr Bücher über Altgeorgisch bei mir zu Hause, als die Universität hier besitzt. Wenn wir nicht mehr als 3 wären, dann betreiben wir das bei ihm zu Hause. Und so habe ich Altgeorgisch studiert bei meinem altehrwürdigen Professor daheim, am Wohnzimmertisch vertieft in ein uraltes Sofa mit meinen Mitkommilitonen. Unsere Mitstudentin, die durfte am Sessel sitzen, unten lag der Pudel und Frau Professor Asphalt hat uns den Tee serviert. Das war wirklich Studieren nicht so, wie es in die Zeit der 80er Jahre gepasst hätte. Es ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung und ich kann nur noch 2 Wörter von Altgeorgisch. Das ist der optimistische Teil meines Studiums, denn Semitistik bedeutet ähnlich wie Romanistik oder anderes eine vergleichende Sprachwissenschaft. Semitische Sprachen sind Äthiopisch, Arabisch, natürlich Hebräisch, das sind die beiden größten, dann die Dialekte, Maltesisch, die einzige arabische Sprache, die in lateinischen Buchstaben geschrieben wird, also wenn Sie mal auf Malta sind und denken, Sie können die Zeitung lesen, Pfeifferdeckel, das ist Arabisch, nur mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Um eine vergleichende Sprachwissenschaft betreiben zu können, inklusive der Hintergrundliteratur, stand in dem Laufzettel, was man mitbringen sollte für das Studium, man sollte Deutsch, Englisch und Französisch ziemlich gut beherrschen, man sollte Latein und Altgriechisch ziemlich gut beherrschen und rudimentäre Kenntnisse in Althebräisch haben. Ich habe es trotzdem gewählt, das ist Optimismus. Es ist gänzlich schiefgegangen, wie wir gehört haben. Ich erzähle die Geschichte natürlich nicht, weil ich natürlich auch will, dass Sie einen Podcast aufmachen, was ich auch noch nicht getan habe, aber machen werde. Und so viel zu meinem Studium und meiner Orientnähe, auf die ich heute Abend eingehen muss auch und eingehen will. Also das, was ich heute Abend sage, das ist ein Mosaik, was ich Ihnen anbieten kann aus meiner Biografie, aus meinem kabarettistischen Wirken und aus dem, wie ich so ticke. Aber das ist vielleicht morgen schon wieder ganz was anderes. Künstler gelten ja per se als nicht so optimistisch, sondern speziell Kabarettisten, die ständig ihren Finger in die Wunde legen, heißt es ja, es gibt ja so Riesenposter, ja, die vornehmlich, also das ist mein Klischee, ja, junge Mädchen sich ins Kinderzimmer gehängt haben, das ist der Clown mit der Träne unterm Auge, der für die Lustigkeit sorgt und in der Wahrheit dann doch ein melancholischer, vielleicht sogar pessimistischer Typ ist. Das ist aber komplett gelogen. Das können Sie komplett knicken. Wir Künstler sind absolute Optimisten. Jeder und jede von uns hofft, dass die Anreise zum Auftrittsort nicht zu lang und zu beschwerlich ist, auch nicht zu teuer, dass dort eine riesige Menge an Menschen sich versammelt hat, um zu lauschen, die beim zweiten Mal, wenn man hinkommt, sich noch vergrößert hat, dass ein unglaublicher Applaus da ist, eine tolle Kritik, dass eine tolle Gage danach gezahlt wird und dass nach der Veranstaltung die Leute sehr viele Bücher kaufen. Das ist jetzt kein Werbeblock gewesen, sondern das ist der tatsächliche Zustand. Das hat alles, was in unserem Leben sich so abspielt, mit Pessimismus überhaupt gar nichts zu tun, sondern wir alle hoffen, reich, berühmt und Sonstiges zu werden. Und da darf man natürlich bei Künstlern eines jetzt nicht weglassen, und da schäme ich mich auch gar nicht, und da spreche ich nicht von mir, aber auch von mir natürlich. Man hofft natürlich, dass in diesem Publikum auch die ein oder andere Dame sitzt, die, es darf auch eine sein, die überhaupt nicht damenhaft ist, aber sich unsterblich verknallt und man ist verliebt bis über beide Ohren. Das sollte nicht so lange halten, damit man beim nächsten Auftritt die gleiche Chance wieder für sich bewahrt. Also wenn das kein Optimismus ist, dann weiß ich's nicht. Jetzt machen wir es aber bitte umgekehrt auch. Ich mag jetzt nicht rumgeschachteln und so, und ich zähle nicht ab, aber mich interessiert schon ein bisschen, wer von Ihnen und von euch hält sich für einen optimistischen Menschen? Ah ja, 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 ja. Und wer hält sich für einen eher pessimistischen Menschen? Dann doch die wenigeren. Das ist interessant, das finde ich schön. Das spiegelt aber sich auch in der Gesellschaft wieder. Es wird geheiratet auf Teufel komm raus, obwohl die Scheidungszahlen eine Katastrophe sind. Wir haben gerade eine PISA-Studie hinter uns, die wirklich nur schrecklich in die Zukunft blicken lässt, was Kinder und ihre Bildung anlangt. Und wenn Sie aber jetzt zu Hause rumschauen, ich glaube, da spreche ich den Eltern wirklich aus dem Herzen. Man fragt sich, woher kommen diese Kinder, an denen man PISA untersucht hat, denn zu Hause warten doch die schönsten und die gescheitesten Kinder, die es gibt in diesem Land. Also ich denke auch, wir haben eine Portion Optimismus in diesem Land, das sich aber nicht niederschlägt in unser gesellschaftliches Verhalten, dass man sagt, hey, da kommen fremde Menschen aus dem Ausland zu uns jetzt her. Die sind jung, das brauchen wir. Die kommen umsonst her. Die sind einfach da. Die müssen nicht mehr erzogen vielleicht schon ein bisschen, aber die sind einfach schon da. Die sind schon gefüttert, die kacken nicht mehr in die Hose, die sind schon, das sind keine Babys, die sind einfach da. Aus denen könnte man was tun, aber es herrscht die Angst vor. Die blanke Angst bei ganz, ganz vielen. Und da stimmt dann manchmal die Realität mit dem Optimismus für dieses Land nicht zusammen oder auch nicht damit zusammen, was man braucht in diesem Land. Denn die Demografie, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Wir haben natürlich einen dritten Typus an Mensch, ich mag jetzt hier keine Biologie- oder Forschungsstunde draus machen, wer hält sich denn eher für einen, ich nehme, wie es kommt, also ist mir scheißegal, für so einen Zwischendrin-Typen irgendwie? Ein paar, wenige. Sie sind der Einzige, ja. Ich finde es aber gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ich hätte mich auch nehmen können. Man nimmt bis, ja. Das ist auch. Ich mag jetzt nicht sagen, Sie haben arabische Wurzeln, aber überhaupt gar nicht. Aber dieses Wort, das Sie alle kennen, Inshallah, das ist ja nicht nur so eine Floskel, sondern die gibt es ja auch in der Übersetzung. Inshallah heißt, wenn es Gott will. Das heißt also nicht, ist mir scheißegal, sondern diese Floskel bedeutet eigentlich, ich plane jetzt was und das geht jetzt gut. Das funktioniert aber nur, wenn Gott es will. Inshallah. Und wir werden später auch noch auf den Koran kommen, Sie nicht, ich schon. Bei diesem Vortrag, als ich dann ein bisschen was zusammengeschrieben habe, ist mir natürlich aufgefallen, jetzt sind doch die meisten anscheinend von Ihnen Optimisten. Und das ist auch, das schaut halt alles wunderbar sympathisch und toll aus und eine Mixtur auch an Menschen, aber sehr, sehr nett. Sie sind auch da, Sie schauen mir zu, hören mir zu. Vielen, vielen Dank da schon mal am Anfang dafür. Aber es sind halt manchmal Menschenoptimisten, von denen man es im ersten Moment gar nicht denkt. Pyromanen zum Beispiel. Pyromanen sind Optimisten. Denn wenn du nicht daran glaubst, dass du mit dem Feuerzeug in der Hand jetzt gleich einen Großbrand entfachst, dann kannst du es bleiben lassen. Es ist eine Hoffnung, dass dieses Tun, was man auslöst, auch bei Menschen vorhanden, die jetzt nicht so toll daherkommen. Aber Vorsicht, Optimismus ist auch eine Ausgrenzung. Das ist auch etwas Böses. Wenn ein Mann, und ich habe mir das wirklich nicht abgeschaut, sondern ich rede da auch von mir, wenn ein Mann schneuzt. Also das heißt, schweres Schneuzen, wenn ein Mann also eine Männergrippe hat. Eine schwere, wobei eine schwere Männergrippe gibt es nicht, Männergrippen sind immer schwer. Unheilbar, nur im besten Fall nicht tödlich. Wenn du also zu einem Mann hingehst, speziell als Frau, ein Mann, weil ein der beste Freund wird das nie tun. Wenn du also zu einem Mann mit Männergrippe hingehst und sagst, das wird schon wieder, dann sagst du ihm damit, ich weiß es besser als du, du Depp, du Wehleidiger. Das ist erstens mal nicht nett, das macht nicht gesund und grenzt aus. Es ist natürlich ein Optimismus, das wird schon wieder, aber Optimismus ist also nicht nur der positive, super tolle Begriff, dass man sagen kann, hoffentlich bist du ein Optimist, die kommen besser durchs Leben. Es gibt viele Forschungsarbeiten darüber, es ist tatsächlich so, Optimisten sind die erfolgreicheren, nur was wäre das Leben ohne Traurigkeit und ohne Pessimismus, das gibt es einfach nicht, aber Optimismus brauchen wir einfach zum Überleben. Das ist ein komisches Wort vielleicht, das ist nicht sehr warm, dieses Wort Optimismus, aber alles, was wir tun, vom Aufstehen bis wenn du auf den Lichtschalter drückst, dann weißt du in dem Moment nicht, ob das Licht kommt. Du denkst auch nicht, wahrscheinlich kommt es nicht, sondern du denkst, ich drücke den Lichtschalter und es kommt. Das gibt es nicht überall auf der Welt. Aber alles das hat mit einer positiven Lebenseinstellung zu tun. Ich habe mich heute in mein Auto gesetzt und habe auch gedacht, jetzt mache ich es an und fahre los. Es war aber die Batterie leer, es ist gar nicht gefahren. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war jetzt trotzdem rechtzeitig da, aber man unternimmt den ganzen Tag Dinge, die mit einer positiven Lebenseinstellung überhaupt gar nicht, mit einer negativen Lebenseinstellung überhaupt nicht bewältigbar wären. Und daher ist die Depression eine Krankheit, an der viele, nicht weil sie der Unterschied ist zum Optimismus, sondern weil ich wirklich daran glaube, dass Menschen, wenn ihnen nicht ein Schaden beigefügt worden ist, wenn sie nicht eine Krankheit haben, immer planen und an das Morgen denken, das womöglich schöner ist. Und denken Sie nur daran, wie wir vor dem Wetterbericht sitzen. Da sitzen ja Leute auch davor, die sagen, hoffentlich ist morgen windig. Ja, ich mag es manchmal nicht so windig, aber wenn du segelst oder andere Dinge haben magst, es ist ja immer ein Optimismus. Wir haben vor den Nachrichten haben wir die Aktienkunde, obwohl nur ganz wenige Leute eigentlich von der Gesellschaft Aktien haben und die hoffen natürlich auch, dass das so läuft, dass es anderen möglichst schlecht geht, damit die eigene Aktie möglichst hoch geht. Das ist leider ja oft der Rhythmus dieser Verabredung. Und dann kommen die Nachrichten und dann kommt der Wetterbericht, den wir alle lieben, auch in der Hoffnung, dass der uns etwas sagt, was wir brauchen können am nächsten Tag. Manchen reicht es natürlich, dass sie diese Erwartung nicht erfüllt bekommen. Manche Leute brauchen eben auch die schlechte Stimmung. Und da hoffen sie eben auch, dass nicht alles gut wird morgen und nicht der Weltfrieden ausbricht, sonst hätte die schlechte Stimmung keinen Bodensatz mehr. Optimismus ist Pflicht, das kann ich unterstreichen, ich will da gar kein Fragezeichen sehen. Und es ist auch gut so, weil wir den brauchen, weil ganz vieles im Argen liegt oder wir meinen, dass es im Argen liegt. Und bevor Sie jetzt Rätsel raten, ich kenne mich, wie ich drin sitzen würde, vielleicht sogar ohne Brille und würde dann einen Button sehen und würde mich interessieren, was drauf ist. Das ist ein kleiner Button. Ich trage so etwas normalerweise nicht. Ich bin bei keiner Partei und die Vereine, in denen ich bin, die haben entweder keine Button oder die trage ich nicht irgendwie rum. Das ist ein Button, den gibt es erst seit kurzem. Da steht drauf Ja, aber. Und dieses Ja, aber ist durchgestrichen. Ich erkläre das jetzt kurz, weil wir sind in einer Universität, wo ein Ja, aber eigentlich zur Debattenkultur gehört. Wenn etwas gesagt wird, es muss alles auf den Prüfstand und das beginnt sehr oft mit Ja, aber. Aber ich meine damit etwas ganz anderes, weil es sich sehr verbreitet hat seit dem 7. Oktober, als die Hamas, eine Terrororganisation, eine faschistische Terrororganisation übrigens, Israel überfallen hat und sehr schnell, noch am gleichen Tag, das Heft in die Hand gerissen hat, was die Propaganda anlangt. Und es sind immer noch Babys. Es sind immer noch Babys als Geiseln gehalten. Und da ist mit mir nicht drüber zu reden. Babys in Geiselhaft zu halten und Mädchen zu vergewaltigen, Familien zu verbrennen, etc., etc. Ich will das Katastrophenschlamassel nicht ausbreiten heute hier vom 7. Oktober, aber dann herzugehen und sofort über etwas anders zu reden, das geht nicht. Nicht in meiner Welt, nicht in einer Welt, die gerecht ist, nicht in einer Welt, die irgendwo noch Werte hat. Das geht nicht. Ohne Wenn und Aber müssen die Babys freigelassen werden. Und wer jetzt meint, der Herr Springer, aha, den interessieren die Kinder in Gaza überhaupt gar nicht, da muss ich sagen, da täuschen sie sich schwer. Ich habe in den letzten 12 Jahren so viele Palästinenserinnen und Palästinenser gerettet, wie ganz viele NGOs nicht, die sie jetzt in den Radios und sonst irgendwo hören. Und da ist etwas, was mich wahnsinnig betroffen macht. Ich habe einen Hilfsverein gegründet 2011/12 wegen der Krise in Syrien. Ich war dann im Libanon, da sind wir heute noch. Ich habe damals gehofft, optimistisch, dass das in 1-2 Jahren vorüber ist. Das ist es nicht, das ist noch immer nicht vorüber. Das erste Camp, das ich mit Spendengeld bauen konnte 2012 im Libanon, war für Palästinenser aus Syrien. Für 70, 75 palästinensisch-syrische Familien. Die Assad, Yarmouk heißt dieses Viertel in Damaskus, ein Palästinenserviertel, auch ein Viertel entstanden aus den Kriegen um die Entstehung des Staates Israel 1948. Die leben schon seit 5, 6, 7 Generationen dort und Assad hat sie nicht aufgenommen als Bürger. Sie haben keinen syrischen Pass, selbst ein Baby nicht in der 7. Generation. Er hat in seinem Syrienkrieg Yarmouk umzingelt, hat Leute verhungern lassen, hat Leute nicht rausgelassen und hat sie auch noch bombardiert. Die rauskamen, um die habe ich mich gekümmert. Ein Aufschrei, was Assad mit Palästinensern getan hat, über Jahre, gab es eine einzige palästinensische Fahne auf deutschem Boden wegen diesen Morden und Verhungernlassen von Kindern auf deutschem Boden oder irgendwo anders? Gab es irgendwo eine Demonstration? Nein. Und das erschüttert mich wirklich so unfassbar. Ich war komplett alleine. Keine Libanesen, keine Araber und sie alle wussten es. Niemand hat sich um diese Palästinenser gekümmert. Im Gegenteil, die Libanesen sagten, geht doch wieder rüber, wir wollen euch hier nicht. Es gibt anscheinend 2 Arten von Palästinensern. Die, die geknechtet werden von arabischen Staaten, und die Syrer sind nicht die einzigen, in Ägypten sind sie auch nicht wohlgelitten und sonst wo, aber dazu trägt das Thema von diesem Vortrag nicht. Ich habe es nur erwähnt, weil ich optimistisch, zu optimistisch war, dass mir da viele Leute helfen. Niemand hat geholfen. Und denen wird nicht geholfen. Und in der Zeitung, oder sagen wir mal nicht in der Zeitung, die Medien sind überhaupt nicht schuld. Palästinenser, um die es geht, wenn man hier auf die Straße geht oder debattiert, sind ausschließlich Palästinenser, die mit Israel etwas zu tun haben. Und das zeigt, dass es nicht um Palästinenser geht, nicht um die Rechte von Palästinensern, nicht um den Hunger von palästinensischen Kindern, nicht um die Rechte von palästinensischen Frauen, sondern es geht um Israel und um Juden. Ausschließlich. Und das erzähle ich Ihnen nicht, weil ich ein Buch gelesen habe, sondern weil ich so im Bad stand vor diesen Palästinensern. Nicht nur einmal. Und heute bedroht werde dafür. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich hatte auch in meiner humanitären Hilfe, natürlich nicht einen Optimismus, sondern einen 24-stündigen Optimismus jetzt seit 12 Jahren. Ich flog am 5. Februar dieses Jahres in den Libanon, dort standen die Camps unter Wasser, ein schrecklicher Winter. Ich wollte helfen, wir hatten noch 7000 Decken im Lager. Natürlich haben wir Leute vor Ort, aber es war Zeit, dass ich auch mich präsent zeige vor Ort. Habe da mit dem Botschafter zu Abend gegessen, es war ein fürchterliches Gewitter, seit 3 Tagen Gewitter in Beirut, im Libanon. Der Libanon, der 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt. Und ich bin runtergefahren in der Hoffnung, ich kann was helfen, Optimismus. Dann bin ich heimgefahren vom deutschen Botschafter im Libanon, in Beirut, also der deutsche Botschafter. Wir kennen uns sehr gut und dann bin ich gefahren und ich konnte schon durch Beirut nicht mehr gescheit zum Hotel fahren, weil viele Überschwemmungen gab es und du wusstest nicht, wie tief ist das. Also sind wir einen Umweg gefahren zum Hotel und ich bin eingeschlafen, ein langer Tag war hinter mir. Um 3 Uhr bin ich aufgewacht von einem Lärm und ich dachte, meine Güte, das Fenster wackelt und draußen wieder die Blitze, dieses Unwetter, hört das denn nie auf? Was wird mich wohl erwarten in den Flüchtlingscamps? Aber als dann die Gläser im Schrank zu wackeln angefangen haben, eine Tasse am Tisch umgekippt ist, wusste ich, hoppala, das ist nicht das Unwetter draußen, das ist ein Erdbeben. Und ich wusste natürlich, dass das ein Erdbebengebiet ist im Libanon, die Bekaa-Ebene hinter dem ersten Gebirge nach dem Mittelmeer, das ist die orientalische, die arabische St. Andreas-Spalte, da stoßen 2 Erdplatten aufeinander, seit tausenden von Jahren kracht's und schäbert's da immer wieder, meistens kleine, in Südsyrien findet man kleine Vulkane, Basaltgestein, das Schwarze, das macht sehr viel aus in der Architekturgestaltung dieses Landes seit der Antike. Die Römer haben das Erdpech hergenommen, manchmal diese Lava, die da aufsteigt und flüssig ist, haben das Erdpech genommen, um ihre Schiffe kriegstüchtig zu halten, denn das hat die wasserabweisend gemacht, also das Holz eingeschmiert mit Erdpech. Das hat alles mit Erdbeben zu tun und jetzt gab es wieder eines. Ich kann es gestehen, man ist vorbereitet auf solche Dinge, aber ich eben auch dann wieder nicht, wenn es soweit ist. Und natürlich habe ich auf meinem Handy eine App, die heißt, und Sie dürfen darüber lachen, sowas gibt's, Earthquake Now, Erdbeben jetzt. Da kannst du also am Abend im Bett liegen und dir anschauen, wo ist jetzt ein Erdbeben? Und die geben dir auch kleinste Bewegungen wahr. Und ich habe dann auch geschaut und habe gesehen, so, Earthquake Now, da bin ich jetzt, jetzt ist also Erdbeben. Und dann war das Erdbeben in Syrien 80 Kilometer entfernt und ist dann Gott sei Dank weiter nach Norden gerutscht, wo es dann zu diesem, einem der größten Erdbeben der letzten 100 Jahre kam. Was jetzt vergessen ist auch. Vergessen, wie so vieles natürlich. Wir helfen dort weiter. Auch Optimismus natürlich. Und dann stand ich da, wackelig, in meinem Schlafanzug, dann habe ich meinen Anorak angezogen, draußen geregnet, Gewitter, und dachte, du musst jetzt raus aus dem Haus. So macht man das. So habe ich es angelesen, so habe ich es in Hollywood-Filmen gesehen. Und dann dachte ich mir, aber wohin? Dann habe ich die Tür aufgemacht und anscheinend waren da Leute, die Erdbeben gewöhnt sind oder gute Drogen hatten, ich weiß es nicht. Aus dem ersten Zimmer hat es geschnarcht. Da bin ich die Treppe runter, da lief der Fernseher im anderen Zimmer und der Kellner sagte dann, wohin willst du? Dann sage ich, es ist ein Erdbeben. Dann sagt er, ja. Dann sage ich, aber es ist jetzt ein starkes Erdbeben gewesen, laut Earthquake Now. Ich weiß, da gibt es Nachbeben. Dann sagt er, ja. Dann sage ich, ja, wir müssen raus aus dem Haus. Dann sagt er, nein, das ist ein ganz altes Haus, das ist ziemlich gut gebaut. Wir hatten schon ein paar Erdbeben, das hat einiges überstanden. Und dann hat er gesagt, schau, Christian, wenn du jetzt rausgehst, dann stehst du mitten in Beirut auf der Straße. Um dich herum 20, 30 Stockwerk hohe Gebäude. Wohin glaubst du, dass die fliegen? Du bist auf der Straße nicht sicher. Entweder passiert uns jetzt hier was oder nichts. Draußen ist Gewitter. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich herin und bin wieder ins Zimmer. Es folgten dann innerhalb von 60 Minuten 8 Erdbeben, ein sehr schlimmes noch. Aber uns ist da in Beirut nichts oder sehr wenig passiert. Dafür konnte ich dann helfen am nächsten Tag, weil wir von beiden Seiten in das umschlossene Gebiet konnten, in Idlib, um zu helfen. In einem Erdbeben zu stehen, da willst du nicht sterben. Du willst überleben und weißt aber nicht wie. Du hast das nicht gelernt. Ja? Hände waschen, Haare waschen oder was weiß ich was, ein Auto anschieben oder überbrücken, das geht alles, aber Erdbeben nicht. Du hast nur eines und denkst, wird schon nicht so schlimm werden. Das hilft aber auch nichts gegen die Sorge. Man hat dann natürlich schon Angst und Sorge, aber immer wieder hat man auch den Gedanken, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Auch das ist ein Blick in die kleine Zukunft. Und ich glaube, dieses Gefühl hatten ganz viele, auch die verschüttet worden sind. Das heißt, in solchen Fällen tritt es dann ein, dass Optimismus gar nichts hilft. Weil ich ja vorher gesagt habe, Optimismus ist manchmal ganz gut, das haben wir uns anerlernt oder vielleicht ist es angeboren. Ich weiß nicht, ob Tiere auch einen Optimismus haben, wahrscheinlich nicht. Das ist wohl eine menschliche Regung und Verhaltensweise. Der ist schon gut zum Überleben. Nur wenn es zu arg wird, hilft er dir überhaupt gar nichts. Was ist es also? Ich weiß es nicht, dafür bin ich auch nicht da, um diesen Zwiespalt zu klären. Was ist der Optimismus wirklich? Aber ich kann Ihnen nur erzählen, was ich erlebe mit meinem Optimismus. Und das will ich tun. Helfen denn die Religionen? Weil manche sagen, dann bete halt. Das ist auch Optimismus, ja, viel beten. Im katholischen Glauben gibt es sogar eine ganz tolle Art von Optimismus, wenn man es sagt. So haben will, das wird heute nicht mehr praktiziert, wenn Leute im Fegefeuer sind. Leute sind im Fegefeuer, wenn sie also vorgesehen sind, also sie waren jetzt nicht so toll auf Erden, in die Hölle schon ein bisschen und Hitze und so und Brutzeln und Quälerei, aber schon auch raus aus dem Fegefeuer. Und das kannst du als überlebender Angehöriger steigern, indem du betest und manche Leute haben es geschafft, auch mit den Verblichenen zu reden. Da gibt es im Allgäu so ein Kloster, wo ein Priester das über vor 100 Jahren allerdings schon sehr praktiziert hat für reichlich viel Geld, dass er gesagt hat, ich kann dir das Gespräch herstellen mit deinem Angehörigen, der wahrscheinlich im Fegefeuer ist. Und natürlich waren die alle im Fegefeuer, wahrscheinlich auch mit Recht. Und er hat dann die Angehörigen immer empfangen, natürlich gegen einen Obolus, und gesagt, jetzt ist schon ein bisschen besser. Aber noch nicht gut. Der ist immer noch lodern die Flammen. Du musst mehr beten und mehr geben. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich mache mich jetzt drüber lustig und sage auch, es gibt wahrscheinlich kein Fegefeuer. Aber ich bin nicht pessimistisch genug, um zu sagen, ich werde dann meine böse Überraschung erleben, wenn es mit mir mal soweit ist. Die Christen sagen laut Bibel, wenn ich mich fürchte, hoffe ich auf dich. Das heißt, wenn ich Angst habe und einen pessimistischen Anflug habe, dann hoffe ich auf dich, lieber Gott, du wirst es dann schon richten. Das ist eine wahnsinnig schöne Hoffnung. Das heißt, wenn die auf Erden gar nicht, das heißt aber, das ist auch gar kein Optimismus mehr, dass wir es auf Erden schaffen, sondern das muss dann der liebe Gott richten. Das ist schon fast das Aufgeben. Im Jüdischen ist man praktischer. Im Jüdischen sagt man, Gott wird helfen, aber wenn uns Gott nur hilfe, bis er hilft, das wäre gut. Die treffen es wirklich sehr, sehr gut, dass man die göttliche Hilfe, es hat schon auch eine zeitliche Begrenzung, also der Ausdauer. Also es wäre schon manchmal ganz gut, wenn man ein Stoßgebet sendet, dass es auch gleich losgeht. Am allerbesten sagen viele, hilft der Humor, das ist so ein bisschen mein Metier, da verdiene ich Geld damit. Gerhard Poll sagte zum Beispiel, Wenn du vor einer Schildkröte stehst und es sagt dir einer, die ist jetzt 260 Jahre alt, dann hast du schon einen gewissen Respekt vor diesem Alter. Du kannst allerdings auch sagen, 260 Jahre lang bloß Salat fressen, das ist die andere Seite der Medaille. Ich werde, nach meiner letzten Fernsehsendung ist mir das passiert, die ich mit dem Michi Altinger mache, da kam jemand und hat gesagt, Herr Springer, jetzt haben wir vor einiger Zeit gehofft, dass Corona vorbei ist, ist es aber nicht. Dann haben wir auch noch gehofft, dass es ein bisschen friedlicher wird und wenn Corona ist, dass die Welt ein bisschen solidarischer wird und zusammenhält. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, im Gegenteil, man bekämpft sich noch sehr viel mehr und sehr viel unverschämter als vorher. Die Extremisten werden immer mehr. Was dürfen Sie im Fernsehen überhaupt noch machen? Ist es nicht auch so, dass man jetzt eigentlich auch im Kabarettistenbereich etwas Optimismus streuen müsste? Weil normalerweise geht ein Kabarettist auf die Bühne und sagt, der ist scheiße und die muss weg und da habe ich auch was gelesen und da ist nochmal ein Skandal und das können wir so nicht hinnehmen. Mit wenig guten Nachrichten, das ist nicht unser Job. Das, was jetzt vonnöten wäre, das können wir gar nicht. Ich gehe mal auf die Bühne und sage, ist jemand da, der gut Witze erzählen kann? Melden Sie sich alle 10 Minuten, dass wenigstens ein bisschen lustig ist heute Abend. Aber dieses Lachen, das hilft schon ein bisschen. Erika Mann, ich weiß nicht, was Sie für eine Uni- oder Schulbildung haben, viele sind ja schon lange Zeit raus aus dem Bildungssektor, ich sehe jetzt das Publikum mal bei Licht, ja. Erika Mann, die Tochter von Thomas Mann. Thomas Mann, in den 20er Jahren ein sehr berühmter deutscher Tennisspieler. Okay, also ich kann offen darüber reden. Thomas Mann, kennen Sie? Die Tochter von Thomas Mann hat genau das gleiche Talent gehabt wie der Papa, aber sie hat gesagt, nein, ich möchte nicht 8000-seitige Josef und seine Brüder Romane schreiben, wo man nicht weiß, sind es jetzt 12 Teile oder 5 oder das ist alles Wahnsinn, ja. Ich mache es mit der Kurzform und auch mit Sätzen, die überschaubar zu sprechen und zu lesen und zu verstehen sind. Erika Mann hat Kabarett gemacht in München und in Berlin in den 20er Jahren. Wenn Sie denken, was das Erste, was in den 20ern so in den Köpfen ist, ist dann doch die goldenen 20er und Charleston und die Mädels in den tollen Anzügen und Frauen und Drogen und was weiß ich was, die wilde Zeit auch des Kabaretts. Erika Mann hat ganz etwas anderes erzählt. Erika Mann hat erzählt, die goldene 20er, für mich gab es das nicht. Ich stand auf der Bühne, man kam aus dem Ersten Weltkrieg, November 1918 vorbei, ein schrecklicher Winter dann davor, man kam auch nicht aus dem Ersten Weltkrieg, viele sind nicht mehr gekommen, der Papa, der Bruder, der Sohn, der Opa und was weiß ich was, die sind nicht gekommen, wenn sie gekommen sind, ohne Arm, ohne Bein, ohne Augenlicht, vielleicht im Kopf auch irr, das war die Situation. Dann kam sofort eine fürchterliche Inflation. Dann wurde Hitler immer größer, dann hatte man die Weltwirtschaftskrise und viele, viele andere Dinge und Hunger. Und sie sagt, sie ist nach der Vorstellung hinten raus zum Bühneneingang und jedes Mal lagen mehr Menschen auf den Gehwegen. Die Leute konnten sich das Wohnen nicht mehr leisten, auch nicht mehr das Essen. Es sind Leute in Berlin, in München verhungert. Das waren die 20er. Und Erika Mann hat gesagt, in solchen Zeiten von Not und Elend, in solchen Zeiten, wo ein Krieg vorbei ist und der andere am Horizont steht, in solchen Zeiten darfst du kein Kabarett machen. In solchen Zeiten musst du Kabarett machen. Und genauso halte ich es und umso mehr freue ich mich, dass Sie da sind, weil ich glaube, dass Sie da auch einen Sinn dafür haben. Es ist also das Lachen ein Kampf gegen die schlechte Zeit, ein Kampf gegen den Pessimismus, auch wenn wir mit Mitteln arbeiten, die nicht positiv sind, aber trotz alledem hoffen wir, sie mitzuziehen in ein Gelächter, dass man Autoritäten überwinden kann, auch Autoritäten auch im Sinne von schlechten gesellschaftlichen Zuständen. Das ist die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung, die Hoffnung würde man nicht nachrennen, wenn man nicht den Optimismus hätte, das auch zu erreichen. Bisher ist das noch keinem Kabarettisten gelungen. Ist also das Lachen so eine Art Ibu, ein Ibu 800 gegen den Pessimismus? Ich weiß es nicht. Manchmal vermischt sich traurig und lustig. Schauen Sie, der in Prag 1883 geborene Schriftsteller Franz Kafka. Ein schräger Vogel, ich kannte ihn nicht, aber er hat viel geschrieben, er hat Tolles geschrieben, er zählt absolut zu den, zum Kanon der deutschen Literatur. Er schreibt während des Ersten Weltkrieges seinen großen Roman, unter vielen großen Romanen, der allerdings nie fertig wird, Der Prozess. Das ist nichts Lustiges, es ist etwas Schreckliches. Der unscheinbare Bankprokurist Josef K. wird 30 Jahre alt. An seinem 30. Geburtstag wird Josef K. verhaftet. Er wehrt sich nicht groß, er weiß nicht genau warum, Sie können es ihm auch nicht sagen, er hofft, dort wo Sie ihn hinbringen, wird ihm das erklärt. Ich kürze die Geschichte ab. Es findet ein Roman dazwischen statt. An seinem 31. Geburtstag, exakt ein Jahr später, wird Josef K. in einem Steinbruch von seinen Häschern brutal ermordet. Ohne, dass er weiß, warum, immer noch nicht. Mit einem Fleischermesser, das man ihm ins Herz sticht. Es gibt optimistischere Bücher. Und dennoch, Franz Kafka ging selber auf Lesereise mit seinem Buch und von seinem Kumpel und der Mann, der viele Funktionen erfüllt hat in Kafkas Leben, Max Brod, weiß man, als Kafka am Anfang, ob er es jedes Mal gemacht hat, weiß ich nicht, das war aber am Anfang nicht absichtlich. Max Brod schreibt, er saß da in Prag und Kafka las aus seinem Roman Der Prozess. Und an einer Stelle, an einer Seite, die für niemanden ersichtlich war, hört er auf und gluckst Kafka beim Vorlesen des eigenen Buches Prozess. Diese Geschichte, die ich Ihnen jetzt nur ganz kurz geschildert habe, die aber nicht besser wird, sondern eher noch schlimmer, wenn man sie inhaltlich ausführt. Gluckst und fängt zu grinsen an, kriegt sich nicht mehr ein, lacht und Kafka bekommt beim Vorlesen von seinem Prozess so einen Lachanfall, dass er nicht mehr weiterlesen kann und abbrechen muss. Wie schön. Man weiß nicht warum, aber ich finde das großartig. Vielleicht, weil er die Dämonen, die er erschaffen hat für dieses Buch, und mein Kollege Sigi Zimmerschied sagt immer, die Dämonen, die ich auf die Bühne bringe, die ich spiele, über die ich schreibe, die habe ich alle in mir, sonst könnte ich das gar nicht spielen, sonst könnte ich das gar nicht so schreiben. Aber wir haben das Glück, die wir auf der Bühne sind oder reden dürfen und Sie müssen zuhören, wobei Sie das gar nicht müssen, Sie können sich jetzt auch aufführen oder so, um Gottes Willen, können Sie alles gerne machen. Aber er sagt, wir haben das Glück, es aussprechen zu können. Wir müssen es nicht vergraben, sondern wir dürfen raus damit. Und vielleicht hat Kafka deshalb gelacht, weil er seine schlimmsten Geschichten, die er sich einfallen hat, seine schlimmsten Häscher und Dämonen, die eigenen, die psychischen, seelischen, genauso wie die, die Leben zerstört haben, weil er sie erlebt hat, zwischen zwei Buchdeckel gefangen gehalten hat und selber überlebt hat. Vielleicht war es das, ein Lachen des Überlebens. Und das, glaube ich, das geht uns manchmal ein bisschen ab, weil wir alle hier sind Überlebende. Überlebende unseres Lebens, das bisher stattgefunden hat. Und ich glaube, es gibt niemand hier herinnen, der jeden Tag super glücklich war und wo alles toll verlaufen ist. Wir haben Angehörige verloren, manchmal auf schreckliche Art und Weise. Wir haben gute Freunde verloren, nicht weil sie tot sind, sondern weil sie sich letztendlich doch als Arschlöcher entpuppt haben. Wir haben die Wohnung nicht gekriegt, die wir gewollt haben. Der Mann, die Frau, die wir total geliebt haben, ist auf und davon. Und die Gründe, die genannt worden sind, die kann man ein Leben lang nicht akzeptieren, weil man denkt, das ist doch gelogen. Alle von uns haben diese Dinge und manchmal sogar alles zusammen erlebt. Und trotzdem, und dann natürlich noch die Dinge, die passiert sind. Saurer Regen, Tschernobyl, Autounfälle, die hinter uns passiert sind, weil wir 20 Sekunden so schnell waren, Autounfälle, die 20 Sekunden vor uns passiert sind und wir waren so langsam. All diese Dinge haben wir überlebt, deswegen sitzen wir hier. Melancholisch, mit einer traurigen Seite auch in uns, aber auch mit einer lustigen. Weil wir auch den Auftrag haben von denen, die wir da hinter uns gelassen haben, auch die Situationen, dass wir etwas tun, was wir tun können in unserer Gesellschaft, nämlich gut durch die Gesellschaft gehen. auch mal auf die Pauke hauen, einen über den Durst zu trinken, zu lachen, all diese Dinge. Und manchmal täte es vielleicht ganz gut, zurückzuschauen, auch in der Politik oder bei den Leuten, die die Gesellschaft bestimmen, und uns daran zu erinnern, es ist vielleicht schlecht jetzt, aber wir brauchen mehr Solidarität. Das ist schwierig, weil man nicht jeden mag, mit dem man etwas zusammentragen müsste. Aber es geht vielleicht. Und es geht vielleicht auch in der Erinnerung. Und ich musste so lachen eines Abends, als ich recherchiert habe, es ist fast ein Jahr her, über unsere Krise des Heizens. Wir alle hatten Angst, wir schaffen es nicht. Es wird das Gas unendlich teuer, das Benzin unendlich teuer. Es wird alles teurer. Menschen werden die Arbeit verlieren, wir dürfen nicht mehr heizen zu Hause so, wie wir wollen. Das war die Situation im letzten Winter. Und unsere Politik wurde angegriffen, beziehungsweise auch zu wenig gelobt, weil sie es versucht haben. Im Endeffekt sind wenig Leute in Deutschland erfroren, sind so viele erfroren, wie immer erfrieren. Das sind die Leute, die auf der Straße leben müssen, aber wir nicht. Und manchmal tut eine Rückschau manchmal ganz gut, und ich habe sie durch Zufall gesehen. Ich habe nämlich eingegeben dann eines Nachts, heute muss ich auch noch nach München heimfahren, es ist dann spät am Abend und ich bin dann irgendwie todmüde von diesem Tag, stehe vor der Garage und denke mir, so, jetzt gehe ich rein, zirke mir die Schuhe aus, mache das Licht an und dann räume ich ein bisschen auf, mein Zeug, das ich irgendwie dabei habe, und dann ab in die Kiste und schlafe. Nur es gibt ein Naturgesetz bei Künstlern, aber vielleicht auch bei all anderen Menschen. In dem Moment, wo das passiert, dass du todmüde mit deinem Zeug die Wohnungstür öffnest, hinter dir schließt, die Schuhe ausziehst, die Sachen abstellst, ruft dieses Naturgesetz: Hey, da geht doch noch was. Und dann bist du nicht mehr müde und dann schreit noch jemand anderer: Hey, ich bin der Kühlschrank, da ist noch was drin. Und dann gibt es meistens einfach vorm Schlafengehen noch ein kleines Salamibrot mit einem Bier, das ist super, eine Unterlage, nicht zu viel, der Magen ist nicht so belastet, aber es hilft zum Schlafengehen. Aber in dem Moment, wo man dann rübergeht ins Badezimmer, nochmal mit der Zunge so den letzten Salami-Restel, na, komischer Geschmack, der geht durchs Zähneputzen nicht weg, jetzt vielleicht noch ein bisschen was, nur kurz, ein bisschen was Süßes. Man dreht um, es lauert dann die Tafel Schokolade oder jetzt die Lebkuchen und sonstigen Dinge, und da, ich sage Ihnen eines, da ein kleines Glas Rotwein dazu, Schokolade, vor dem Schlaf, super. Dann ist es aber doch so, auch wenn es vielleicht mit Nuss irgendwas ist, und man hast wieder was mit. Und ich erzähle nicht zu viel, und die Kollegen, langweilig ich bloß damit mit solchen Geschichten, weil es jedem gleich geht, sagt man, jetzt vielleicht was, was nicht so intensiv, auch der Zucker und so, ein Käsebrot. Käsebrot mit einem kleinen Glas Weißwein, super. Es ist dann nebenher laufen Nachrichten oder. Es ist dann 3:45 in der Früh, man ist schon dreimal am Tisch eingeschlafen. Das Käsebrot liegt noch da, der Wein nicht. Das hat mit Optimismus nichts zu tun. Es ist reine Disziplinlosigkeit. Aber in so einer Situation recherchiere ich manchmal. Das geht manchmal schief, ja, weil ich einschlafe oder weil ich das nicht finde, was ich brauche. Aber letztes Jahr nicht. Ich habe dann eingegeben, Ölkrise, Winter und so Begriffe, um möglichst viel Stoff zu finden für eine neue Nummer. Für letztes Jahr die Sorge um den kalten Popo, wo wir alle doch eigentlich mehr Feuer im Arsch brauchen. Aber es ging um den kalten Popo, und dann denke ich mir, also irgendwie diese Zeitung, so Faksimile hat sich dann was aufgemacht, das ist ja nicht, das kann ja nicht von jetzt sein, das ist eine ganz andere Schrift. Und dann schaue ich näher hin, und wissen Sie, was war? Die Überschrift war: Endlich russisches Erdgas ist da. Hätte gut in diese Zeit gepasst vom letzten Jahr. Es war die Zeitung vom 1. Oktober 1973. Und das war das, was ich vorher gemeint habe, es tut manchmal ganz gut, zurückzuschauen. Jetzt ist das Wort vielleicht, was wir alles überlebt haben, das ist natürlich nicht passend, weil es war halt die Zeit, unsere Zeit. Egal, ob du 10 warst oder damals schon 20 oder 30 oder plus 5, aber da ist man auch wieder mal von einer Zeit geprägt worden. Vor exakt 50 Jahren, 1973. Und da hatten wir eine ähnliche Situation. Und ich wünschte mir manchmal, dass man da hineinschaut und mal schaut, wie wir es damals gemacht haben. Wissen Sie, was es damals gab? Eine Reduktion der Heiztemperatur war vorgeschrieben auf 19 Grad. Exakt das Gleiche, als hätten die Politiker letztes Jahr, und sie haben es garantiert nicht gemacht, die Zeitungen und Beschlüsse von damals rausgeholt. Es wurde gewarnt vor Insolvenzen und Firmenschlüssen, was natürlich passiert ist. Es hat, wissen Sie was, ein Tempolimit gegeben, eine Diskussion ums Tempolimit hat es gegeben, wie heute. Nur es gab kein Murren in der Bevölkerung. Das Tempolimit wurde einfach eingeführt, das war für jeden okay. Das Tempolimit damals war 100 Stundenkilometer. Es hat natürlich niemand gemurrt, weil die meisten Autos bloß 80 gefahren sind. Aber trotz alledem, es war die Zeit, wo ich mich erinnern kann, dass ich mit Papa und Mama auf der Autobahn zu Fuß gegangen bin. An der Hand links Mama, rechts der Papa, autofreier Sonntag. Mein Papa, wir haben ein Auto gehabt, weil wir ein Geschäft gehabt haben, der wollte immer wegfahren am Wochenende und spazieren geht an. Es gab so etwas, was es heute nicht mehr geben könnte. Es gab ein sechsbändiges Buch, grün, vielleicht kennen Sie das sogar, mit dem Auto wandern. Das sollte man nicht einmal mehr erzählen, ja, dass man mit dem damals unterwegs war. Aber so war das damals. Und es gab dann 4 autofreie Sonntage und dann waren die vorbei. Da gab es in München am Montag, durften nur noch die Autos fahren mit geraden Kennzeichen, dann die mit ungeraden, dann mit geraden, dann mit ungeraden. Und dann gab es den 1. Oktober. Da ist weltweit etwas Einzigartiges passiert. Es ist nämlich die Pipeline eröffnet worden mit dem russischen Erdgas zu uns rüber nach Westdeutschland. Die Amerikaner haben gekotzt. Die haben gesagt, Leute, das ist die Sowjetunion, da sind wir im Kalten Krieg. Wir sind alle 3 Jahre knapp davor, in einen heißen Krieg zu kommen. Seid ihr irre? Und jetzt macht ihr da Geschäfte, bloß weil ihr Angst vor dem kalten Popo habt. Was passiert 50 Jahre später? Exakt genauso. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben Putin unter Sanktionen. Und was machen wir? Erdgasgeschäfte, damit es uns nicht friert. Das ist natürlich jetzt die kabarettistische Überdrehung, weil das Erdgas braucht man natürlich auch für ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Aber alles das haben wir schon mal erlebt, alles das haben wir schon mal gehabt. Und wissen Sie was? Wir hatten sogar noch mehr. Weil damals, wenn ich sage 1973, 74, wissen Sie, was da kommt? Zumindest von den Männern sowieso. Fußball-Weltmeisterschaft. Wir hatten dann 74 eine Fußball-Weltmeisterschaft, wir sind Fußball-Weltmeister geworden. Nach 54 in Bern wieder in München. Die ganze Welt war auch da, nicht nur die Olympischen Spiele, sondern war ja nicht nur in München. Und dann sind wir Weltmeister geworden im Münchner Olympiastadion 2:1 gegen die Niederlande. Und man kennt die Mannschaft noch, den Sepp Maier, den Blödler und den Franz Beckenbauer und den Uli Hoeneß und so. Alle diese großen Figuren, das ist da, das ist 1974 das riesengroße Ereignis gewesen. Positive Ereignis, das optimistisch-positive Superereignis. Und genau das, eine Fußball-Weltmeisterschaft, hatten wir jetzt wieder zu Zeiten dieser Öl- und Energiekrise. Und da waren wir dann aber, da sind wir aus humanitären Gründen nach Hause gefahren. Und gestatten Sie mir diese Unschärfe, die kabarettistische, was sind wir für eine Gesellschaft, wir können uns nicht mal mehr am Fußball erfreuen. So sehr das zum Teil richtig ist mit Katar und humanitär und so weiter. Aber ein bisschen mehr an Lustigkeit, an Lebensfreude, gangert schon und wer auch erlaubt, weil der humanitäre Gedanke sowieso gelogen war. Das dürfen wir schon mal vorherschieben, das ist schon schön, wenn wir sagen, hey Leute, da müssen wir was tun. 2 Wochen später, nach Ende der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar letztes Jahr, wo ganz Deutschland und die Wirtschaften und öffentlich Public Viewing und so, das hat es nicht gegeben, man hat das zugemacht. Wir schauen nicht, wir unterstützen nicht dieses Katar-Regime, das so viele Menschen umkommen hat lassen beim Bauen. 2 Wochen nach der Beendigung der Fußball-Weltmeisterschaft war der Tag der Menschenrechte, ein Samstag, es hat geschneit, die Leute, ganz viele hatten da frei. Ich habe gesprochen auf einer Kundgebung der Ukrainerinnen. Wir waren 3 Leute aus München, mitten in München, neben der Uni. Sonst nur Ukrainerinnen und Ukrainer.
Wir waren fast ein halbes Jahr waren wir Retter, Hüter der Menschenrechte. Am Tag der Menschenrechte, als es wieder um Themen ging, waren wir nicht da. Es war uns wieder scheißegal. Mir ist völlig bewusst, wir können uns nicht jeden Tag, 24 Stunden am Tag mit Menschenrechten und so weiter beschäftigen und auch etwas tun. Aber es war Samstag und wir haben von nichts anderem geredet ein halbes Jahr. Wir müssen uns schon auch hinterfragen, was alles sinnvoll ist, was wir tun. Und ich persönlich glaube sogar, wenn wir manchmal uns erlauben würden, ein bisschen mehr Gaudi zu haben, hätten wir vielleicht sogar einen besseren Sinn manchmal fürs Leben. Wo müssen wir wirklich dranbleiben, den Finger in die Wunde legen und wieder und wieder und wieder was sagen und mehr erkennen, wo ist es nur Show, was wir so treiben. Wohin es führen kann, wenn Optimismus auf Nettigkeit trifft, übrigens noch eines dazu zu 1973, weil da etwas passiert ist, was ich nämlich nicht leiden kann. Wir sind hier natürlich auch an einer Stätte des Sprechens, aber manche Wörter kann ich, oder Wendungen kann ich nicht aufstehen. Das ist die Spaltung der Gesellschaft. Ja, ist es wirklich so? Ist das zu Ende analysiert, dass es eine Spaltung der Gesellschaft ist? Oder sind es halt verschiedene Meinungen, die es geben muss, die es geben darf? Wir sind 80 Millionen Menschen. Wir haben zwei Meinungen. Ja, Corona-Leugner, nicht schön, nicht schön. Aber die gibt es halt. Die gab es auch schon immer irgendwie anders halt. Vielleicht gibt es sogar 21 Meinungen bei uns im Land. Vielleicht gibt es 200 Meinungen bei uns im Land. Ich bin nicht sicher, ob wir die Spaltung der Gesellschaft wirklich haben. Es wird schon in der Debatte schärfer im Moment, es wird härter gefochten. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, es sind schon ein paar andere Dinge anders als jetzt. Nur mich erinnert das ein bisschen, wenn ich, ich habe gesagt, meine Eltern hatten ein Obst- und Gemüse, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, um Gottes Willen, ein Obst- und Gemüsegeschäft. Der Papa ist am Samstag heimgekommen von viel Arbeiten, hat sich den Arbeitskittel vom Leib gerissen, hat mich als kleinen Buben an der Hand gepackt, dann sind wir wieder ins Auto rein, dann sind wir von München Ost nach München-Giesing gefahren, ins Grünwalder Stadion zum TSV 1860 München, die Löwen, die Blauen, das war unser Verein und das war super, das waren tolle Erlebnisse, Papa und Sohn beim Fußballspiel live. Manchmal haben wir einen Anstoß verpasst oder so, manchmal schon ein Gegentor oder so. Und auch damals, ich muss ja noch eins sagen, nicht toll wegen den Spielen. Ja, die 60er damals, die waren auch schon nicht so, das war also vom Spiel her also ähnlich wie heute. Ja, das ist, deswegen gilt ja der TSV 1860 München als der Traditionsverein. Ja, man bleibt sich auch in der Leistung da treu. Aber dann sind wir heim und nicht gleich heim zur Mama gefahren, sondern dann sind wir auch noch in Giersing in einen Stehausschank und da habe ich als kleiner Bub mein erstes Bier trinken müssen, dürfen, wie auch immer. Aber nach 30 Minuten sind die Fans des FC Bayern auch eingefallen nach München-Giersing. Ich kann Ihnen sagen, ich weiß, was eine Spaltung der Gesellschaft ist. Und das ist 50 Jahre her. Eine Spaltung der Gesellschaft gab es auch politisch, wissen Sie was? Wegen dem Auto, wegen der Gurtpflicht. Haben wir komplett vergessen. Wir haben gestritten, der Pfarrer in der Kirche hat für oder gegen Gurte gepredigt. Es hat nur drei Fernsehsender gegeben, überall, was sich irgendwie Talkshow, den Begriff gab es noch gar nicht. Überall, wo diskutiert worden ist, wurde diskutiert. Und damals waren Automobilkonzernchefs noch Automobilkonzernchefs. Ja, die waren halb so groß wie breit, die haben solche schwarz umrandeten Brühen gehabt und solche Zigarren, da hat man im Fernsehen noch rauchen dürfen. Und die haben gesagt, wer will, dass die deutsche Autoindustrie Gurte in die Autos einbaut, der vernichtet die deutsche Autoindustrie. Die Gurtpflicht ist ja gekommen, die Autoindustrie hat es dann eingebaut, seitdem gibt es keine Autoindustrie mehr in Deutschland. Da sehen Sie, dass es immer die Argumentationsmuster bleiben gleich. Der ADAC hat gesagt, Sie sind gegen Gurte. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat herausgefunden, der Mensch, wenn Gurte im Auto hat, fühlt sich sicherer, fährt schneller, baut schwerere Unfälle, noch mehr Tote. Es hat fürchterlich viele Tote gegeben. Keine Kopfstütze und keine Gurte. Es ist völlig unglaublich, ja, was damals passiert ist. Aber man hat dann versucht, was zu machen. Dass der Mensch sitzen bleibt auf seinem Sitz, wenn er irgendwo hinstößt. Es gab damals noch keine Klimakleber, also die Idee mit dem Ankleben war nicht da. Der Alpenverein hat dann Menschen angebunden mit Seilen. Wirklich wahr? Haben gesagt, Seile gibt es, ja. Nur, die haben natürlich tolle Wissensbergsteiger, haben tolle Knoten gemacht. Die hat der Fahrer nicht mehr aufgekriegt. Wir haben gesagt, ja, das führt jetzt dazu, dass zu jeder Autofahrt jemand vom Alpenverein mitfahren muss. Ja? Und dann sind aus der amerikanischen Transportlogistik diese Gurte gekommen und dann hat man sie eingebaut. Und wissen Sie was? Die Unfalltoten sind nicht weniger geworden. Man hat diskutiert, wie nochmals, eine Spaltung der Gesellschaft. Mein Vater hat seit dem Kegelverein, haben sie sich regelrecht zerstritten. Gurtpflicht, ja oder nein? Die sind natürlich dann gekommen. Und die Zahlen sind nicht runtergegangen, wissen Sie warum? Weil die Autofahrer sind ins Auto rein und haben gesagt, das ist toll, dass wir jetzt Kopfstützen und Gurte haben und sind losgefahren. Sie haben sich nicht angeschnallt. Und erst als vier Jahre später die Anschnallpflicht kam und wenn du nicht angeschnallt warst, hat es was gekostet, haben wir uns angeschnallt. Und dann sind die Unfalltoten weniger geworden, drastisch weniger geworden. Und ich sage immer, wenn jemand zu Ihnen kommt auf Urlaub oder Sie werden im Urlaub wo gefragt, wie ist der Deutsche? Freilich der Deutsche, der hat wenig Humor, sagt man. Aber erzählen Sie ihm die Geschichte von der Gurtpflicht. Wir sind nicht blöd. Wir wissen, wie man Menschen retten kann. Das wissen wir ganz genau. Aber wir tun es erst, wenn wir von einem Gesetz gezwungen werden und wenn wir es nicht einhalten, kurz geht, dann werden wir aktiv. Vor 50 Jahren und heute ist es meiner Ansicht nach genau das Gleiche. Wie schade. Also ist dann die Forderung mehr Gesetze? Ich weiß es nicht. Der deutsche Verkehrsminister übrigens, auch eine Ähnlichkeit zu damals. Aus der Landeshauptstadt München. Ich kenne die Verkehrsminister sehr gut. Der Verkehrsminister damals hat gesagt, er ist gegen die Gurtpflicht. Wissen Sie warum? Erinnern Sie sich an die Diskussion um die Wärmepumpe, dass da dann immer jemand kommt und nachschaut und dass es da jemand gibt vom Staat, von Staats wegen, der eingreift in das Privatleben. Exakt die gleiche Argumentation. Der deutsche Verkehrsminister 1973/74 hat gesagt, er ist gegen die Gurte, gegen die Gurtpflicht, gegen die Anschnallpflicht ist er. Weil wir es nicht erlauben können, dass der Staat da drin, in dem Auto, das der Autofahrer gekauft hat und was sein Privatleben da drin wirklich ist, dass der Staat da eingreift, das sieht er überhaupt nicht ein. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, von welcher Partei dieser Verkehrsminister war. Und Sie haben recht. Ich war in Syrien unterwegs, denn Optimismus heißt auch, wenn man nach dem Weg fragt, dass man hofft, dass man jemanden trifft, der einem weiterhilft. Das war ich oft, wo ich mich nicht mehr ausgekannt habe. Die Hoffnung, dass einem jemand weiterhilft, ist in der Wüste da, aber die Menschen sind nicht da. Als ich aber dann rausgekommen bin in Syrien aus einer Wüste, da war dann eine Kleinstadt und da waren Leute, ein gelber VW Käfer ohne Radio. Und ich habe damals meine Arabischkenntnisse rudimentär, und sie sind wieder rudimentär leider geworden, zusammengekramt und habe nach dem Weg gefragt. Und ich hatte Glück. Die haben ein bisschen diskutiert, wo ich hin möchte, und haben gesagt, da fahren, links, und dann siehst du schon die Straße, dann geht's weiter. Das habe ich gemacht. Das war kein Optimismus. Hat damit nichts zu tun, sondern Pragmatismus. Man weiß nicht wohin, man fragt jemanden, der weiß es, dann fährt man dahin. Jetzt bin ich davor und links, dann habe ich erstmal keine Straße gesehen, ich bin sehr weit gefahren, da war keine Straße. Dann habe ich nochmal gefragt, jemand anderen, und die haben gesagt, du bist völlig falsch. Du musst da schräg hinter, und dann gibt es eine Abzweigung, da musst du die linke nehmen, und dann fragst vielleicht noch jemanden, aber da immer geradeaus, dann bist du da, wo du hin musst. Ich habe das gemacht, bin da schräg hintergefahren, da war eine Straße, es gab aber keine Abzweigung, und es war auch die Kleinstadt dann zu Ende, es war niemand da zu fragen. Ich habe nochmal gefragt und das ist eine Geschichte, die ist unzählige Male auf meinen Reisen, auch in Libyen oder sonst wo, unzählige Male passiert. Wenn ich jemanden nach dem Weg gefragt habe, ich habe immer jemanden getroffen, der es wusste, dachte ich. Es war aber etwas ganz was anderes, was ich zu dieser Zeit damals nicht gewusst habe. Heute weiß ich das längst, was das ist. Wenn Sie in Arabien, vielleicht irgendwo anders auf der Welt, nach dem Weg fragen, in der Hoffnung, mit dem Optimismus. Da ist jemand, der es weiß. Und du sagst, da wissen Sie, wo die und die Straße ist. Und es kommt als allererstes schon ein Nicken. Dann freust du dich. Dann ist da eine Hoffnung schon in Erfüllung gegangen. Und die Wahrheit ist aber die, dass sie werden keinen treffen in dieser Welt, der, vielleicht hat sich das jetzt auch ein bisschen verändert, jetzt bin ich nicht so, jetzt fahren Sie dann, weiß ich nicht, nach Ägypten und fragen jemanden und der sagt, weiß ich nicht, wo Sie hinwollen. Also das sind dann immer die Gegenbeispiele, gibt es. Aber in dieser Welt, in dieser wunderbaren arabisch-islamischen Welt, gibt es sehr viele Leute ohne Handgranate und sonstige schrecklichen Dinge in der Hand und die auch nicht den ganzen Tag beten, sondern ganz normale Leute. Und die werden Ihnen immer sagen, ja, wir wissen, wo Sie hin müssen. Und werden dir immer eine Richtung zeigen. Im Wissen, dass sie nichts wissen und dass sie dich falsch schicken. Und das ist aber, und das habe ich lange gebraucht zu lernen, nicht böse, sondern es ist die Höflichkeit. Es wird als unhöflich empfunden, zu sagen, ich weiß es nicht, lieber Fremder, lieber Gast in meinem Land, ich kann dir jetzt nicht helfen. Es wird immer signalisiert, ich helfe dir, ich kann dir helfen. Jetzt kann man sagen, was ist das für ein perverser Optimismus? Ich lüge das Blaue vom Himmel herunter, in der Hoffnung, ich gelte dann als höflich, aber versau dem anderen den ganzen Tag damit. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin sehr viel rumgekommen durch diese falschen Wegweiser und habe sehr viele Leute kennengelernt. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber ist das nicht verrückt? Und spricht das nicht dafür, dass es schön ist, dass es auf dieser Welt andere Länder und andere Kulturen gibt und andere Menschen? Wir könnten viel lernen. Optimismus basiert nicht immer auf Vernunft, Tschikimi. Ich und alle die Grauhaarigen hier, na, das ist jetzt nicht so böse. Ja. Na, Sie sind blond, bitte Sie. Ja. Wir sind die größten Optimisten im Land, automatisch, weil wir hoffen, dass in einigen Jahren wir insgesamt 79 Millionen alte Deutsche von ein paar 10.000 Jungen unsere Rente, Pension und eine würdige Pflege erhalten. Geht's noch? Das ist kein Optimismus mehr, das ist schon dämlich. Es gibt auch Menschen, von denen man nicht will, dass sie Optimisten sind. Ich habe gerade ein Projekt gemacht, oder das läuft noch in München, einen 6 Meter hohen Stuhl in der Stadt vor dem Isartor aufgestellt, 100 Jahre Hitlerputsch. Und mit diesem Stuhl und diesem Gedenken an 100 Jahre Hitlerputsch gedenken wir nicht nur dem historischen Ereignis von damals, sondern wir wollen den jungen Leuten erzählen, was die Funktionsweisen, die Mechanismen, die Werkzeuge von Rechtsextremismus und Antisemitismus sind. Ich gehe in Schulen rein oder wir machen Führungen vor Ort. Als Hitler geputscht hat, 1923, war er noch 10 Jahre von der Machtübernahme entfernt. Er hat aber geputscht, wissen Sie warum? Weil Mussolini sein Vorbild war. Der Marsch auf Rom im Oktober 1922, das wollte er auch machen. Er ist schon 2 Wochen nach Mussolinis Marsch auf Rom, 1922, ist Hitler mit 600 Nazis nach Coburg gefahren mit dem Zug, hat dort nochmal 1500 Nazis getroffen und dann haben sie eine Sozialistenversammlung überfallen. Das Gleiche wollte er machen mit Regensburg. Auch in dem Optimismus letztlich, dass das siegen wird, der Faschismus, der Nationalsozialismus gegen die anderen Deppen und dass er dann an die Macht kommt. Manchmal gibt es skurrile Dinge. Nach Regensburg ist er nie gekommen. Es waren schon 850 Nazis am Münchner Hauptbahnhof mit ihm, um nach Regensburg zu fahren und sich wieder aufzubauen. Übrigens bewaffnet, schwer bewaffnet sogar. Nur es gab dort auch noch funktionierende Gewerkschaften und damals, weil man heute über den Lokführerstreik mit Recht natürlich sehr viel diskutieren kann und auch muss, damals gab es nicht eine oder mehrere Gewerkschaften, sondern eine Gewerkschaft und die haben einfach gestreikt und der Zug nach Regensburg fuhr nicht. So gab es keinen Hitlerputsch und keinen Hitlerüberfall auf Regensburg. Als der Hitlerputsch war am 8. November um 20.30 Uhr im Bürgerbräukeller in München, 2000 Versammelte, es waren die Spitzen des Staates anwesend, der politische Führer, der Führer der Reichswehr und der Führer der Polizei, Da waren alle drei zusammen, die hat Hitler als Geiseln genommen, ist vor, hat sich auf einen Stuhl gestellt, in die Decke geschossen, hat gesagt, die Regierung in Berlin ist in Bayern ist abgesetzt, die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Die in Berlin haben überhaupt keine Ahnung gehabt, also die waren nicht informiert, da ist nichts passiert. Und die Nazis regieren jetzt, hat er gesagt. 2000 Bewaffnete haben den Bürgerbräukeller umstellt, die SA. Ein Maschinengewehr hat auf die Gäste gezielt, das war sein Putsch. Dieser Putsch ist in dieser Nacht noch gescheitert. Es können auch Nationalsozialisten Optimisten sein. Das sollten wir nie vergessen. Optimisten sind nicht per se die besseren Menschen. Er hat nämlich gehofft, das war im Osten von München, Bürgerbräukeller. Im Westen von München, also auf der anderen Seite der Innenstadt, hat er wieder 2000 Bewaffnete, darunter Heinrich Himmler und seinen Bruder, die sollten die Schaltzentralen Münchens einnehmen. Er das Politische übernehmen, die anderen, die Kämpfer, die Schaltzentralen, das heißt, sie wissen, da geht es um den Rundfunk besetzen, die Post besetzen, die Ministerien besetzen, Minister festsetzen und so weiter und so weiter. Aber Hitler hätte nicht beide Putschversuche in Bierkellern anfangen lassen sollen. Das war ein Fehler, weil es war eine stundenlange Zeit des Wartens, ohne Befehle, und die Mädels haben Bier ausgetragen. Viel. Es waren ehemalige Soldaten, Junge, die waren stockbesoffen. Es gibt eine Rechnung noch von diesem Abend aus dem Bürgerbräukeller. Der Putsch ist nicht deshalb gescheitert, aber auch deshalb. Sie haben kein einziges Ministerium besetzt damals. Am nächsten Tag war die Stadt München nicht übernommen und daher ist Hitler dann durch München marschiert und das war dann eben der berühmte 9. November und haben dort zum 1. Mai am Rathaus den Oberbürgermeister gefangen genommen, die Stadträte und die Hakenkreuzfahne entflaggt. Sind dann rausgezogen zu den Ministerien, weil sie es in der Nacht nicht geschafft haben und da stand dann die Landespolizei und hat geschossen. Da hat er nicht damit gerechnet. Eine Skurrilität dieser Geschichte ist, Hitler ist geflohen, wurde nicht getroffen, 16 Tote gab es, zu einer industriellen Familie an den Ammersee und wurde 2 Tage später festgenommen im weißen Schlafanzug, dann der Hitler-Prozess, dann Hitlers Haft in Landsberg. Eigentlich eine Geschichte der Niederlage, die er umgemünzt hat in eine Geschichte des Sieges. Das war Propaganda, mit Propagandamitteln, die man heute noch nicht nur gut nachvollziehen kann, sondern die heute noch so benutzt werden. Verraten übrigens auch skurril vom Gärtner der Familie. Es ist so, wenn man einen Krieg, eine Schlacht anzettelt oder von einem Krieg überfallen wird, es ist die Hoffnung da, der Optimismus da. Ich sage oft beides zusammen, weil es hängt zusammen. Eine Hoffnung ohne Optimismus gibt es nicht. Es ist so, dass man hofft, es dauert nicht so lang. Man hatte das bei der Ukraine ganz genauso. Und es stimmt halt nicht. Ein Krieg ist dann zu Ende, wenn er abgeglichen ist. Das heißt, nach dem Ersten Weltkrieg gab es zum Beispiel auch Reparationszahlungen. Die konnte Deutschland dann nicht mehr zahlen. Deswegen ist Frankreich wieder einmarschiert und hat sich die Kohle einfach genommen, weil wir nicht mehr zahlen konnten. Da war der Waffenstillstand aber schon 5 Jahre vorbei. Das heißt, der Krieg endet nicht, indem 2 Generäle einen Waffenstillstand unterschreiben. Ein Krieg endet, wenn er halbwegs überwunden ist, wenn halbwegs die Parteien wieder anfangen, irgendetwas zu dealen. Das heißt auch, wenn die Reparationszahlungen bezahlt sind. So lange dauert Krieg. Wissen Sie, wie lange der Erste Weltkrieg gedauert hat in diesem Sinne? Wann die letzte Reparationszahlung für den Ersten Weltkrieg geleistet wurde? Ich mache es ganz schnell und kurz. Am 1. Oktober 2010, da war der Erste Weltkrieg zu Ende. Das sollte uns alle eine Riesenmahnung sein. Es ist so, dass mein Vater mit 89, jetzt ist er schlecht benannt, aber er war 11 Jahre alt, als der Krieg vorbei war. Und er wird immer noch narrisch, wenn er Putin oder Lavrov im Fernsehen sieht. Weil die angefangen haben, letztes Jahr mit dem Wort Atombombe rund zu spielen. So immer in dem Sinne, nicht wir werfen jetzt eine Atombombe auf Europa, das haben ein paar Nebenpolitiker gesagt in Russland, aber die beiden haben gesagt, na, wir langen es nicht an. Wir langen es nicht an, wir machen vielleicht eine kleine Atombombe, vielleicht nach Belarus oder so. Und mein Vater wird total irr, weil er sagt, das hatten wir schon mal. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht 20 Jahre vorbei, 1962 war das, da hatten wir die Kuba-Krise, erzählt er. Und da sind sowjetische und amerikanische Kriegsschiffe aufeinander losgefahren. Und er hat gesagt, die ganze Welt dachte, es kommt ein Krieg, der ist unvermeidbar. Und nicht nur ein Krieg, sondern ein Atomkrieg. Der kam nicht, zum Glück. Wie auch immer, der kam nicht, aber die deutsche Regierung machte sich Sorgen um das Volk. Und zwar um das Volk der Deutschen, nicht, dass wir umkommen im Atomkrieg, sondern dass wir panisch reagieren und Autobahnen verstopfen oder nichts mehr einkaufen oder so viel einkaufen wollen, dass es nichts mehr gibt. Und da hat der deutsche Staat eines gemacht, ohne zu wissen, wie das ausgeht mit der Kuba-Krise, und hat eine Broschüre rausgegeben, die hieß, jeder hat eine Chance. So eine Überschrift gab es halt nicht mehr, heute muss das jede, also wir bräuchten eine lange Diskussion, wie diese Broschüre heißt. Und das meinte, dass wir eine Chance haben, den Atomkrieg zu überleben, wenn du bestimmte Dinge befolgst. Tipps und Tricks, den Atomkrieg zu überleben. Und diese Broschüre wurde, die Lach- und Schießgesellschaft, Dieter Hildebrand und Kollegen haben damals ein ganzes Kabarettprogramm drüber gemacht. Das hieß dann, wie jeder, der bei der Bundeswehr damals war, hieß Duck and Cover. Hat man geübt, aber der Atomkrieg kam nicht, aber die Zivilschutzbehörde hat diese Tipps und Tricks, wie man den Atomkrieg überleben kann, nie zurückgenommen. Das heißt, die sind heute noch gültig. Ich zitiere ein paar. Erstens, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und Sie sehen die Atombombe kommen, bitte rechts ranfahren und Motor ausmachen. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und die Atombombe kommen sehen und die explodiert, nicht hineinschauen, Ausrufezeichen, bitte umdrehen. Dann sollst du heim und innen am Fenster Bücher aufstapeln. Bücher und Zeitschriften war damals der Tipp, halten angeblich die radioaktive Strahlung ab. Ich will jetzt nicht zynisch sein, aber das sind alle die am Arsch, die nur einen E-Book-Reader haben. Du hast zwar schon 500 Bücher, aber deckst nur 35 cm ab. Und du sollst eine schwarze, lederne Aktentasche über den Kopf halten oder aufsetzen. Und ich habe sie dabei. Ich war 15 Jahre eine Figur, die hieß Fonsi im Bayerischen Fernsehen. Das ist diese Tasche. Als ich nicht mehr Fonsi war, hat Mama gesagt, heb die Taschen auf, die ist nur vom Papa. Das ist eine aus den 60er Jahren und ich habe jetzt keine Angst mehr vor Putins Atomdrohungen. Ja, und es ist ja so, du sollst ja, wissen Sie, es ist ja so, man ist eitel, ja? Aber wie schaut denn das aus, wenn du die aufhast? Ja? Man ist auf der Bühne, man ist beim Fernsehen, die Männer sind auch in meinem Metier eitler als die Frauen und es ist so, Ich hab schon aufgehabt daheim, ja, vor dem Spiegel, aber ich sehe es ja nicht. Und jetzt nehme ich sie einfach, missbrauche ich sie ein bisschen als Testpublikum. Kann man sich draußen so sehen lassen?
Ja, ja. Man fühlt sich auch sicherer.
Kürzlich hat eine Frau zu mir gesagt, ich kann das nicht nehmen, weil mein Mann schimpft, der sagt, er hat einen zu großen Schädel. Sagen Sie ihm, schwarz macht schlank. Nun wissen Sie, das Problem, das ich habe, ist, es gibt in Deutschland noch jemand, der so eine Tasche hat. Sehr schön, wenn sich Menschen schützen können, aber so eine Tasche haben nicht mehr viele. Und den kennen Sie, das ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat so eine Tasche. Und da geht es problemlos, weil man soll ja dann beim Atomkrieg 2 Wochen drinbleiben, dann ist alles wieder gut. Also es ist zwar alles hier, aber du darfst wieder raus. Und dann denke ich mir halt, wenn ich und er, also jetzt nicht, missverstehen Sie mich nicht, ja? Ich habe nichts gegen ihn und so, aber wenn wir, also nur er und nur ich, also verstehen Sie, ich bin 2 Wochen drin und gehe dann raus mit der Tasche und dann ist irgendwie alles kaputt und da war, wo früher vorne am Eck der Rewe war, kommt einer ums Eck, das ist er. Mit so einer Tasche, entweder so über dem Kopf oder auf. Und dann schaust du rum und niemand, es ist sonst niemand mehr da. Also gar niemand. Und dann ist es also so, dass also Olaf, also dass wirklich nur er und ich, also nur ich und er. Also ich würde es jetzt im Anschluss verkaufen. Danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. etwas erzählen. Es war kürzlich jemand, ein Mann, der ist dann rausgegangen und hat gesagt, Herr Springer, ich nehme nicht ein Buch. Also das ist schön, dass Sie da waren, ich muss überhaupt, wir können ratschen oder Sie gehen einfach und entweder mögen Sie mich oder nicht und so, also alles gut, ja, Sie müssen überhaupt keins nehmen. Ich habe gedacht, er kann nicht gut Deutsch. Und dann habe ich gesagt, nein, das war ein Missbrauch, ich nehme nicht ein Buch, ich brauche mehrere. Dann habe ich gesagt, das ist ja kein Problem, du brauchst zwei oder drei, ich unterschreibe die schnell. Ich sage, na, ich brauche viel, ich brauche 1000 oder 1200. Dann sage ich, aber das ist, dann haben wir Adressen ausgetauscht und ich habe aufgeschrieben, hab gesagt, Sie kriegen natürlich, das habe ich nicht dabei, das schicke ich dann mit DHL oder was und dann machen wir was mit Preis, dass das stimmt und so. Ja, und dann wollte er gehen und habe ich gesagt, Entschuldigung, bloß das ist ja indiskret, aber für was brauchen Sie 1200 Bücher? Und dann hat er gesagt, mein schauen Sie, Herr Springer, meine Frau hat wahnsinnige Angst vor dem Atomkrieg, aber nur einen E-Book-Reader. Also, in diesem Sinne, schöne Weihnachten.
Ihre Fragen müssen Sie sich selber beantworten. Aber eine habe ich Ihnen beantwortet. So heißt der Verein, den Herr Springer gegründet hat. Schauen Sie mal nach. Vielleicht fällt Ihnen ja noch was anderes ein als 1000 Bücher. Und ja, mit so einem Gerät, mit dem man E-Books lesen kann, kann man auch auf Internetseiten und da kann man sogar, habe ich mir sagen lassen, Überweisungen machen. Ganz herzlichen Dank, Herrn Springer, Ihnen fürs Kommen. Vielleicht schauen Sie nächste Woche vorbei. Da haben wir zu Gast Frau Professor Dr. Franziska Vidal. Und die wird Ihnen was erzählen über Optimismus mit Trauerflor. Sie ist nämlich die Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Wie das sich auflöst, erfahren Sie nächste Woche. Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, Herrn Springer, für den wunderbaren Abend. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Thank you.